ein leichteres Geld wird ihr nie verdienen. Also müsst ihr lang in die Schule gehen, lang studieren und einen tollen beruflichen Weg einschlagen, dass ihr überhaupt mal in solche Regionen kommt. Also setzt lieber auf das Pferd Radsport.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Heute startet die Tour de France 2021 und für diesen Anlass habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen.
Im Alter von 12 Jahren begann Ralf Deng mit dem Radsport. Als Rennradfahrer im Nachwuchsbereich etablierte er sich in jungen Jahren bis ins Elite-Team Opel Schüler Berlin Team. Seit 2010 ist er Gründer und Teammanager des erfolgreichsten deutschen Rennradsportteams, welches unter dem Namen Bora-Hans Grohe fährt. Wir sind natürlich stolz, dass wir bereits seit 2014 dieses Team als Sponsor begleiten dürfen. Herzlich willkommen, Ralf Denk.
Hallo zusammen in die Runde.
Lieber Ralf, du hast ja unter anderem an der Bayern-Rundfahrt und an verschiedenen Sechstagerennen schon selbst teilgenommen. Wobei dir den bayerischen Meistertitel und den sechsten Platz beim Sechstagerennen sichern konntest. Kannst du unseren HörerInnen vielleicht mal kurz davon erzählen, wie so der Weg dahin für dich so gelaufen ist?
Der Weg kam eigentlich über den Skisport.
Und, über den Skisport?
Ja, vom Skisport, Skifahren zum Radsport. Und ja, in meinem Elternhaus hing auch der Skisport sehr hoch. Ist er hier im bayerischen Voralpenland doch verbreitet.
Und, du bist hier aus der Region Raubling,
Rosenheim? Ich bin gebürtiger Bruckmühler, ja, also bei Bad Aibling. Und dann kam eben als 13-Jährige eine Verletzung dazu, Knieverletzung. Dann hat der dortmalig behandelnde Arzt gesagt, ja, Radfahren ist nicht schlecht, mach das mal so ein bisschen als Ausgleich. Und die Mutter hatte ein Rennrad. Und bin ich dann reingekommen und plötzlich hat es dann eben die Entscheidung gegeben, es werden alle Ski verkauft und es wird für mich ein Rennrad gekauft. Mein Papa hat damals eine sehr rationale Entscheidung getroffen. Und dann war die Familie eben mehr auf den Sommersport, auf den Radsport angefixt, wie auf den Skisport. Und mein Vater hat dann auch die Interessen eigentlich gewechselt. Und mein Vater hilft mir auch heute noch im Team als Betreuer. Und die Mama ist immer noch in der Buchhaltung tätig.
Ach, wie toll. Das ist ja aber wirklich lustig. Ich bin trotzdem ganz kurz immer geschockt. Also wenn ich jetzt irgendwie mich entscheiden müsste zwischen einer Sportart, dass man so ganz radikal sagen dürfte, so nee, also Nils, das darfst du jetzt nicht mehr machen, wenn du das machst, ist natürlich schon echt eine taffe Entscheidung, muss man wirklich sagen. So.
Ja, das war damals aber auch von mir so gewollt. Und dann ging es relativ schnell in den Nachwuchsklassen, Jugend heißt es, Junioren. Dann mit 18 hat man dann den Übertritt in die Amateure und dann zuerst zu den Amateuren, dann zu den Elite-Amateuren. Dann sind mir aber auch schnell die Grenzen aufgezeigt worden. Ja? Das hat Radsport an sich schon einer der härtesten Sportarten überhaupt sind und dass man nicht nur Fleiß braucht. Ich würde mir jetzt im Nachhinein schon Fleiß ausstellen, aber es hat schlussendlich das Talent gefehlt.
Talent und letztendlich auch gewisse körperliche Voraussetzungen.
Ich meine, Talent ist gleich eigentlich körperliche Voraussetzung. Ja? Also das das ist oft hart. Es gibt Leute oder Rennfahrer, sehen ja wir hier auch bei uns im Team, die müssen das Rad nur anschauen und werden besser. Und manche tun alles und schaffen es aber nicht über einen klassischen Helfer hinaus. Die werden nie Siegfahrer. Und das sind einfach die körperlichen Voraussetzungen, ist gleich Talent. Das war bei mir, sage ich einmal, im Nachhinein gesehen mäßig vorhanden. Und ich würde es aber trotzdem als Stärke im Nachhinein bewerten, dass ich mich dann doch früh entschieden habe, mit 23 die Sache sein zu lassen und mich auf den Beruf zu konzentrieren. Also ich habe auch loslassen können zu der Zeit dann.
Dein Beruf ist ja trotzdem heute noch wirklich direkt mit dem Radsport verbunden. Wir haben uns damals noch kennengelernt. Da hattest du noch ein Radsportgeschäft auch noch zusätzlich. Aber heute bist du ausschließlich ja der CEO eines World Tour Teams, also des Bora-Hansgrohe-Teams, was du aber auch selbst gegründet hast. Also ich finde das schon irgendwie beeindruckend, wenn man sich mal so überlegt. Also ich hatte jetzt noch nicht so den Morgen, wo ich mal aufgewacht bin und dachte, ach, heute gründe ich mal ein Tour de France Team.
Nee, das hat schon eine Entstehungsgeschichte. Und du hast das ja vorher erwähnt, ich hatte einen Radsportladen. Also ich habe mit 23 aufgehört, dann habe ich einige Jahre in der Fahrradindustrie gearbeitet, habe da sehr viel gelernt in der Fahrradindustrie. Beim Komponentenhersteller SRAM aus Chicago habe ich gearbeitet. Und dann 2000 habe ich ein Fahrradgeschäft gegründet und die Ambitionen von mir waren schon, das Fahrradgeschäft ein bisschen anders zu machen wie alle anderen außenrum. Und der Schwerpunkt war, wir transportieren den Rennsport. Der Rennsport wird ein Aushängeschild von dem Fahrradladen und habe dann ein kleines Mountainbike-Team gegründet. Und da habe ich eigentlich schon gleich am Anfang dann gemerkt, das Managen von Teams, das Akquirieren von Sponsoren, das Zusammenhalten, das macht man sicherlich, macht man genauso viel Spaß wie das Fahrradverkaufen an sich. Und habe das aber immer parallel gemacht, schon sehr auf meinen Fahrradladen konzentriert. Der war auch sehr erfolgreich. Wir haben da gutes Geld verdient.
So haben wir uns ja letztendlich kennengelernt, weil unser CEO ja auch ein sehr passionierter Rennradfahrer ist und er ja quasi ein Fan von deinem Laden war. Also das ist ja...
Das freut mich, weil sonst hätten wir uns ja auch nie gekannt, gell? Wenn Christian Harisch nicht bei unserem Laden gewesen wäre und ein Fahrrad gekauft hat. Aber auf der anderen Seite hat mich das Managen von Teams schon dann fasziniert und somit haben wir ein kleines regionales Mountainbike-Team innerhalb von 6 Jahren zum besten Mountainbike-Team der Welt geformt.
Der Welt?
Der Welt, ja. Wir haben 2006 einen Gesamtweltcup gewonnen bei den Profis in der olympischen Disziplin Cross Country. Und habe aber trotzdem dann feststellen müssen, das macht mich nicht ganz zufrieden, weil Mountainbike ist nicht die Königsdisziplin im Radfahren. Das ist ein toller Sport, ein ehrlicher Sport, aber wenn man mal jetzt rein von der Fernsehpräsenz das bewertet, dann ist der Straßenradsport, die Tour de France, die was es schon über 100 Jahre gibt, das Nonplusultra und das habe ich mir schon so in meinen Träumen ausgemalt, da mal dabei zu sein.
Hat es aber auch was damit zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe, war deine aktive Zeit ja auch das Straßenrennen. Also klar verstehe ich, dass die Begeisterung für das Mountainbike-Thema dann vielleicht eine andere ist, aber ist dir dann nicht auch sowieso immer selbst das Straßenrennen persönlich näher gewesen?
Absolut, ich bin in meinem Leben nie ein Mountainbike-Rennen gefahren. Ich war Teammanager eines Mountainbike-Teams, aber habe mir da schon reingedacht in dem Sport, ist eine Art verwandt mit Straßenradsport. Aber Straßenradsport, das war schon die große, große Leidenschaft.
Also ich bin wirklich ein wahnsinnig schlechter Mountainbike-Fahrer, weil ich, zumindest wenn ich viel Rennrad fahre, dann muss ich sagen, bin ich wahnsinnig schlecht im Gelände, weil du natürlich beim Rennrad doch immer sehr sensibel bist. Über jede Unebenheit, jedes Mal wackeln oder allem drum und dran, ist ja immer gleich Sturzgefahr, sage ich mal so. Beim Mountainbike nicht. Deswegen bin ich im Mountainbike-Fahren wirklich immer ein bisschen zu vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht dir das auch so oder hast du das?
Ja, Mountainbiken ist halt vielseitiger. Man muss mit dem Gelände spielen, man muss das Gelände im Griff haben, die Maschine im Griff haben. Beim Rennradfahren ist eher so rein die Motorleistung, die Wattleistung. Und ich würde heute auch jedem Kind empfehlen, zuerst mal mit dem Mountainbike anfangen, gell? Also weil man da, also auch ein Peter Sagan hat mit dem Mountainbike angefangen, gell? Also nicht mit dem Rennrad. Ja, auf jeden Fall 2007 haben wir es dann gepackt, haben ein Rennradteam gegründet, ein U19-Team, also ganz klein, also nicht mehr Amateure, sondern Junioren. Und haben eigentlich von 2007 aus dem dortmaligen U19-Team, das war von einer regionalen Immobilienfirma hier gesponsert worden ist, zum World-Team Bora Hansgrohe ausgebaut.
Ist da noch jemand dabei?
Es ist noch Michael Schwarzmann dabei. Ja, Michael Schwarzmann.
Wie alt war denn der dann damals?
Michael Schwarzmann war zu dieser Zeit 16, 17 Jahre.
Cool.
Ja, und er ist immer noch jetzt Teil von Bora Hansgrohe und ist eigentlich ein schöner, spezieller Werdegang, wenn man dann einen Sportler so lange begleiten kann. Gell?
Voll, voll. Ich dachte, Gott, hoffentlich hört er das jetzt nicht, aber ich dachte, der wäre Österreicher. Oder
bin
ich
da jetzt falsch? Nee, ist Kempner. Also geht so auf okay, so ja, Österreicher. Er wohnt aber in Österreich mittlerweile. Das ist richtig, in Vorarlberg.
Okay.
Aber er ist gebürtiger Kempner.
Okay. Ja, cool. Wie viel Menschen hast du denn insgesamt in deinem Team als Rider? Also wie viel Radfahrer sind jetzt sozusagen bei dir im Augenblick unter Vertrag?
Ja, jetzt sind wir in der World Tour ansässig und das ist eine große Organisation. Inklusive Rennfahrer sind wir über 100 Mitarbeiter im Moment. Wir haben 30 Rennfahrer und gut 70 Mitarbeiter.
Die 30 Rennfahrer, sind das die alle, die in dem World Tier sind? Oder du hast ja noch dieses Junior-Team.
Genau, das läuft separat. Das Farm-Team, das Team Auto Eder, umfasst nochmal 10 Sportler im Bereich U19, also 17, 18-jährige Jungs, die wo wir an den Profisport da heranführen wollen. Und das ist nochmal ein extra Team, aber im Endeffekt sind wir ja mit den Junioren 120, 130 Leute. Und das ist schon eine große Organisation, aber wir haben auch eben 260 Renntage zu bestücken pro Jahr. Und wir fahren oft 3 Programme parallel, das muss man sich so vorstellen, dass man sagt, okay, ein Team besteht immer aus 7 Rennfahrern und ungefähr 10 bis 12 Mann an Betreuern. Und ein Team fährt in Polen, ein Team fährt am gleichen Wochenende in Italien und ein Team fährt meinetwegen in Belgien. Und das sind natürlich schon logistische Herausforderungen, ja, die wo zu bewältigen sind.
Ich verliere schon immer den Überblick, ich kriege ja mal alle eure Pressemeldungen und dann verliere ich da schon den Überblick, wo ihr denn jetzt gerade alles überall fahrt und wer welches Rennen gerade gewonnen hat. Also von daher möchte ich gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, das alles zu organisieren und zu koordinieren. Aber sag mal, wenn du sagst, das sind ja wirklich Profisportler. Ich war da wirklich ganz beeindruckt, als wir uns mal vor ein paar Jahren darüber unterhalten haben. Das sind ja Profisportler, heißt, die machen ja wirklich nichts anderes. Das heißt, die sind hauptberuflich Radfahrer. Das heißt, die kriegen ein Gehalt von dir de facto, oder?
Ja, absolut. Also die sind Berufsfahrer, wie man so Berufsradfahrer. Und
mein Vater hatte früher eine Spedition, also da gab es Beruf Kraftfahrer, ja, du hast Berufsradfahrer.
Berufsradfahrer. Und man muss auch sagen, in der Liga, also in der Champions League des Radsports, wo wir uns befinden, ist auch das wirtschaftlich schon lukrativ für den Rennfahrer. Also wir haben die Leader bei Bora Hansgrohe, die sind im Millionenbereich, was die
Jahresgehalt. Nur durch dich oder haben die noch so Sponsor-Side-Verträge?
Nee, die haben, das ist nicht gern gesehen oder erlauben wir eigentlich nicht, dass sich die Sportler selbst vermarkten, nur zum ganz kleinen Teil, aber ihr Gehalt kommt zu 99% von uns. Ja, also Privatverträge lassen wir zu, wenn es keinen Konflikt gibt zu den Teampartnern, aber ist eher die Ausnahme.
Also Peter Sagan hat ja seine eigene Kollektion, das ist ja
genau. In dem Sinne kein... wie gesagt, wenn es kein Konflikt ist mit bestehenden Teamsponsoren, dann drückt man vielleicht mal ein Auge zu. Aber ansonsten kommt der größte Teil des Einkommens der Rennfahrer natürlich vom Team. Sie generieren dann eigens noch Preisgelder, die schieben sie sich selbst in die Tasche. Da haben wir als Team nichts davon. Ja, es ist so. Aber wie gesagt, es ist privilegiert und das sage ich auch immer. Wenn ich Kontakt habe mit unseren Nachwuchssportlern, dass es schon erstrebenswert ist, Berufsradfahrer zu werden, weil wenn das mal wirklich in die Erfolgsregionen geht, dass man mal Etappen gewinnt bei der Tour de France oder beim Giro Italia, dann ist man auf eine Gehaltsstufe mit einem DAX-CEO. Und das ist vielleicht doch dann schon was, wo man auch anstreben sollte. Und das bringt natürlich den jungen Sportlern auch schon Motivation.
Ja, ich finde, was ich ganz spannend fand, war, es gibt ja ein Mindestgehalt. Also es gibt auch Mindestlohn sozusagen. Richtig, bei den Radfahrern. Ja. Und das heißt also, Profi-Radfahrer kriegt mindestens wie viel?
Das sind um die, das ist ein bisschen gekoppelt, wie alt das der Einsteiger ist, aber es sind um die 50.000 Euro.
50.000 Euro, das ist ja, ja wirklich so, ich meine, du musst dir mal überlegen, das ist ja auch schon ein Akademikergehalt letztendlich.
Ja, also wie gesagt, die wo es schaffen, und deswegen kann sie ich oft nicht verstehen, wenn junge Sportler, 16, 17, 18-Jährige mit Megatalent gesegnet sind, aber dann einfach das schleifen lassen, weil ich sage immer, ein leichteres Geld wird ihr nie verdienen, und da müsst ihr lang in die Schule gehen und da müsst ihr einen tollen, lang studieren und einen tollen beruflichen Weg einschlagen, dass ihr überhaupt mal in solche Regionen kommt. Also setzt lieber auf das Pferd Radsport.
Und, das kann ich mir genau vorstellen, was die Elternteile dazu sagen. Ja.
Das ist zum Beispiel jetzt, wir sind nicht in die Regionen wie zum Beispiel beim Fußball. Das sind nochmal ganz andere Regionen. Aber einen klassischen Helfer in der World Tour, dem geht es jetzt deutlich, deutlich besser wie im Wintersportler zum Beispiel. Gell? Also es ist schon ein lukrativer Job, auch wenn er ganz harte Seiten hat, weil die müssen auch viele Rennen fahren und auch bei schlechtem Wetter fahren.
Ja, klar. Verletzungsrisiko ist natürlich auch da schon relevant, und das sind natürlich viele Sachen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe jetzt eigentlich, wollte ich mit dir mal darüber sprechen, woher das Geld kommt, aber ich möchte trotzdem nochmal auf diese Talentfrage eingehen, weil es mich wirklich interessiert. Ich fand das so faszinierend, wenn man mal so einen Peter Sagan jetzt sich anschaut, so, warum ist der so häufig schon Weltmeister gewesen? Mhm. So, dann kann man sagen, der hat ganz viel Talent, aber es ist ja nicht nur so. Oder würdest du sagen, ist es das nur?
Es ist eine Grundvoraussetzung. Beim Sagan, Peter, gibt es ein ganz gutes Beispiel. Peter ist der Jüngere von den Brüdern Sagan. Es gibt dann noch einen Jure Sagan, der fährt auch bei uns in der Mannschaft. Der Jure ist 2 oder 3 Jahre älter. Ist ein guter Berufsfahrer, aber er ist nicht dreimal Weltmeister geworden wie sein jüngerer Bruder. Haben aber die gleiche Mutter, den gleichen Vater, sind aber trotzdem mit ganz verschiedenen Talent gesegnet. Das muss man sich so vorstellen. Beide trainieren ungefähr zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer pro Jahr. Beide bringen das gleiche Herzblut mit ein. Beide haben die gleiche Infrastruktur bei Bora Hansgrohe. Das heißt, der eine wird nicht anders bevorzugt wie der andere. Die kriegen den gleichen Support, die kriegen das gleiche zum Essen, die kriegen die gleichen Getränke in die Trinkflasche. Der jüngere Bruder wird dreimal Weltmeister und der ältere Bruder ist ein klassischer Helfer. Und da ist es einfach so, dass Peter schon besondere Fähigkeiten hat in der Regeneration. Das heißt, man kann dem viel mehr Rennen am Stück fahren lassen. Der wird nie müde. Peter verkraftet 70, 80 Renntage im Jahr. Sein jüngerer Bruder, den muss man vielleicht auch schon mal zwischen den Rennen mehr Pause geben, weil einfach die Regenerationsfähigkeit nicht so da ist. Das ist körperlich bedingt oder organisch bedingt. Was dann an Peter speziell auszeichnet, ist ein ganz starker Kopf, also der mentale Stärke. Und muss ich eine Geschichte erzählen, das war 2019 bei der Tour de France.
Der Sturz?
Zum Schluss war dann der Sturz, aber der Sturz war ja auf die letzten 5 Etappen ungefähr, plus minus. Aber was keiner weiß, er hat seine dortmalige Scheidung gemanagt während der Tour de France.
Per WhatsApp nebenbei?
Ja, da gab es eine Trennung, die war natürlich unglücklich und das hat mir leid getan für ihn. Aber das hat dann relativ schnell die Ehe auseinandergeglaubt werden müssen. Und das hat er dann während der Tour mit seinen Anwälten und seinem Management geregelt. Und ich habe ihn da ein paar Mal erlebt, wo er dann im Bus noch telefoniert hat vor der Etappe und hier noch und wie regeln wir das und wie regeln wir das. Da ist er wahnsinnig cool geblieben, geht dann raus aus dem Bus, konzentriert sich aufs Radfahren, gewinnt dann noch die eine oder andere Etappe bei der Tour de France. Er hat in dem Jahr auch das grüne Trikot des besten Sprinters gewonnen. Also das war für mich wahnsinnig beeindruckend, wo ich gesehen habe, boah, wie steckt der das weg? Ja, also
Wahnsinn.
Private Probleme vor dem Rennen, nach dem Rennen. Jeder, der wohl eine Scheidung mal durch hat, glaube ich, weiß, was ich da erzähle. Und auf der anderen Seite war er dann, wie wenn du einen Schalter umlegst, so fokussiert aufs Rennfahren. Also da hat er mich wirklich beeindruckt.
Aber es ist ja ganz häufig so, wenn man so Ausnahmetalente hat, also ganz andere Bereiche, aber ich bin ja mehr aus der Marketingregion, aber so ein André Kemper zum Beispiel, so der als einer der besten Kreativen in der Werbung seit keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwie gilt. Wenn man mit dem zusammenarbeitet, der ist dann in dem Augenblick, wenn er an einem Projekt arbeitet, ist er in so einem Tunnel drin. Und da kannst du denen auch gar nichts anderes mehr fragen, sozusagen. Dem geht's dann nur noch um die Sache, der ist dann in seinem Tunnel drin. Und wahrscheinlich ist das, was ja auch alle sagen. Bill Gates sagt, Warren Buffett sagt, Fokus. Der Erfolg ist Fokus. Wenn man sich wirklich die Möglichkeiten hat, sich auf das, was man dann im Augenblick gerade tut, hundertprozentig zu fokussieren. Mhm.
Und also das kann ich nur bestätigen an dem Beispiel im Sport. Und es war beeindruckend. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade bei Peter sind, was er halt auch noch wahnsinnig kann, was auch eine sehr große Fähigkeit von ihm ist, als Teamleader sein Team zu motivieren. Und Radsport ist eine Teamsportart, wird vielleicht nicht ganz so als Teamsportart wahrgenommen wie zum Beispiel jetzt der Fußball. Aber wenn man eine Tour de France-Etappe gewinnen will und man steht dann mit 8 Mann am Start, dann müssen sich eigentlich 7 für einen aufopfern, dass der dann nach 200 Kilometern gewinnt oder eben nicht gewinnt. Und zuerst muss man einmal wieder mit dem Druck umgehen, dass sich 7 Mann den ganzen Tag einen Arsch aufreißen, der wo dann zum Schluss liefern soll. Also da muss man zuerst mal umgehen damit. Wenn man sieht, was die Schwerstarbeit machen, wie die bei heißen Etappen bei der Tour de France die Trinkflaschen holen, wie die bei schlechtem Wetter die Regenjacken holen, aus dem Auto wieder zurückbringen, wie die den Kapitän aus dem Wind halten, dass der möglichst viel Windschatten hat und Nachführarbeit und Tempoarbeit. Und wenn Defekte mal sind beim Leader, dann wird gewartet und wird der Leader wieder zurückgebracht. Also das ist meine Fähigkeit. Und wenn es dann schlussendlich auch klappt, die Stärke zu haben, Danke zu sagen. Und wenn es mal nicht klappt, das kommt ja auch mal vor, man gewinnt ja nicht immer, dass man auch mal die Stärke hat und sagt, Jungs, ihr habt halt alles gemacht für den Sieg, Dankeschön, aber ich war nicht gut genug. Und das sind halt so Fähigkeiten, die wohl nicht jeder kann. Zu sagen, ich bin nicht gut genug gewesen, das fällt vielen schwer, aber der Peter konnte es sehr, sehr gut. Ja. Oder auch mal beim Beispiel, war mal in Kanada, beim Rennen hat er seinen 100. Sieg eingefahren. Und wir waren in Kanada mit 25 Leuten ungefähr, also 8 Rennfahrern und restlichen Betreuer, Ärzte, Physiotherapeuten, Mechaniker. Plötzlich am Nachmittag, da war am Freitag Rennen, da hat er seinen 100. Sieg eingefahren und am Sonntag war Rennen. Am Samstag war Ruhetag quasi. Am Samstag plötzlich waren einige Betreuer verschwunden aus dem Hotel. Ja, ist mir schon ein bisschen spanisch vorgekommen. Und am Abend dann hat Peter jeden ein iPad geschenkt. Hat er seine Betreuer da rumgeschickt durch ganz Montreal. Haben alle Apple Stores und was weiß ich was als Lehrkraft haben, dass dann am Schluss am Abend dann eben da die 30 iPads waren, neueste Version, und hat da jeden dann ein Geschenk gemacht. Er hätte sich auch einfach machen können, als Dankeschön hätte er auch jeden 1000 Euro überweisen können. Aber er wollte halt dann ein persönliches Präsent geben. Und das sind halt so Beispiele, wie man ein Team motiviert, gell? Und das gelingt ihm halt auch gut. Und das ist dann auch, das ist ihm sicherlich ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, aber auf der anderen Seite hat er dann auch schon Fähigkeiten von Leadership und gibt zurück und kann auch Danke sagen und kann auch eben auch mal sagen, ich war heute nicht gut genug.
Ich finde das ganz interessant, weil ich hatte nämlich die Frage, als ich war ja damals bei euch eingeladen, als Peter Sagan das erstmal vorgestellt wurde. Ich glaube, es war gegenüber auf der Straße hier im Raum, Räumlichkeiten von Bora. Und da habe ich dann auch einer der Fahrer, die ich persönlich kenne, dann gefragt, und was macht ihn so viel besser? So, und er sagte eben halt neben der physischen Voraussetzung auch letztendlich diese unfassbare Gefühl für Timing und Strategie sozusagen, wann er sich nach hinten fallen lässt und wann er angreift. So, dass er also im Grunde eigentlich das Maximum oder das Optimum aus seinem Team rausholt, im Sinne von, da lasse ich mein Team arbeiten und da greife ich an. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage.
Das ist so, wie das der Kollege von Sagan erzählt hat. Und das haben wir jetzt wieder, wo wir vorher schon drüber geredet haben, beim Mountainbike. Er hat ja seine ersten Gehversuche im Radsport im Mountainbike gehabt. Und er hatte da unheimliche Bike-Skills. Das heißt, er bewegt sich ganz elegant im Feld. Peter fährt immer da, wo er am meisten Windschatten hat. Mhm. Er fährt sehr effizient und kraftsparend über den ganzen Tag im Rennen, und der Instinkt, dass er genau da vorfährt, wo es am leichtesten ist, der Instinkt, dass er genau dann vorne ist, wenn es brenzlig ist, um Stürze zu umfahren oder bei Stürzen nicht dabei zu sein, den Instinkt hat er, aber das hat er schon in seinem Kindesalter beim Mountainbiken gelernt, weil er einfach wahnsinnig gut Radfahren kann. Gell? Also da kann 100 Meter auf dem Hinterrad fahren mit dem Rennrad. Und das kann nicht jeder Profi, aber er kann es halt. Gell?
Ich kann nicht mal gut freihändig fahren, ja, aber kommen wir davon ab. Ja. Schön, aber das ist ja wirklich spannend. Ich finde das ganz interessant. Ich komme zum Abschluss nochmal gleich zu dem Punkt Tour de France zurück, die ja dann hoffentlich schon im Gange ist oder startet, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Ich möchte mal kurz aber zu den Geldern zurückkommen. Also das sagtest du so, es sind Millionengehälter, aber Minimum eben halt 50.000 Euro. Wenn man das eben mal so rechnet, du hast 30 Fahrer, zumindest in dem Team. Das ist ja schon eine Menge Geld, über 100 Menschen zu beschäftigen. Woher kommt das Geld?
Das Geld kommt zu 95% von unseren Sponsoren. Natürlich ist es im Radsport so üblich, dass dass das Team nach den Hauptsponsoren benannt ist. Das ist im Fußball anders. Fußball heißt der FC Bayern und nicht heißt der Telekom München. Mhm. Das ist aus der Historie so gewachsen im Radsport. Das ist natürlich aber auch für die Hauptsponsoren ein wahnsinniges Add-on, dass die Mannschaft den Firmennamen benannt ist oder benannt sind. Ja, aber wir müssen natürlich, um konkurrenzfähig zu sein, schon auch Preise aufrufen im Sponsoring, dass wir unsere Infrastruktur am Laufen halten und dass wir auch eben gute Fahrer verpflichten können. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Geschäftsmodell von 95% Sponsoreneinnahmen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bilanz des FC Bayern sich anschaut, dann sind da 25% in der Gesamtbilanz ungefähr Sponsoreneinnahmen und der Rest ist Merchandising, ist aber auch das Stadion, wo Zuschauer Eintritt bezahlen, sind auch die Fernsehrechte. Da werden wir sehr kurz gehalten.
Kriegt ihr kein Geld, Fernsehrechte?
Die schieben sie alle, die Rennveranstalter, historisch in die Tasche.
Okay.
Ja. Aber der Erlös der Fernsehrechte ist natürlich jetzt auch nicht so groß wie im Fußball, das muss man auch mal sagen, weil Radsport auch sehr komplex ist zu übertragen. Im Fußball brauche ich 3-4 Kameras und noch eine, die wo mit Seile über dem Spielfeld hängt. Aber im Radsport, um eine professionelle Radsportübertragung zu machen, brauche ich einige Helikopter, brauche ich Relaisstationen, muss bei der Tour de France jetzt zum Beispiel immer die Ü-Wagen und die ganze Technik von A nach B fahren, jeden Tag woanders. Das kostet natürlich viel Manpower, viel Energie. Also, und die Fernseheinnahmen sind nicht so groß, aber der Veranstalter, die Tour de France wird in 190 Ländern übertragen. Umsonst machen es die auch nicht, aber wir als Team sehen da sehr, sehr wenig. Und wir haben viele Zuschauer an der Strecke. Also jetzt in der Corona-Pandemie weniger bis gar keine. Aber vor Corona hatten wir bei ganz tollen, spektakulären Tour de France-Etappen bis zu 1 Million Zuschauer. Das muss man sich zuerst mal vorstellen. Das sind 12 Allianz-Arenen voll an einem Tag. Der durchschnittliche Zuschauer bei der Tour de France bleibt 3 Stunden an der Strecke. Also der zelebriert es mit Wein und Baguette und alles, was drum herum gehört. Aber die Zuschauer bezahlen nichts. Das ist natürlich für die Teams nicht so schön. Es hat uns in der Corona-Pandemie jetzt viel geholfen, weil wir auf das Geld sowieso nie angewiesen waren oder weil wir das nie verplant haben, weil es eben keins gibt. Aber das sind die Herausforderungen, wenn man eben so ein Team betreibt, dass man wirklich tolle Sponsoren braucht, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Ebene ist, die wo lang einen die Stange halten und loyal sind. Und da haben wir einen wahnsinnig guten Pool, wie eben jetzt mit dem Lanzerhof schon seit 2014, mit Bora seit 2015, mit Hans Grohe seit 2017, mit Specialized seit 2017. Also es sind langjährige Kooperationen, das wo auch mich dann eben stolz macht, dass wir Partnerschaften entwickeln, wo es eine Win-Win-Situation ist und dass die lang eben uns erhalten bleiben, weil wenn die uns wegbrechen, dann müssen wir deutlich kleinere Brötchen backen.
Ich kann dir auch wirklich sagen, also ich habe ja dank dir auch mal Willi, den Gründer von Bora, kennengelernt, aber trotz allem, jedes Mal, wenn ich irgendwo zu Gast bin und die Herdplatte sehe mit einem Bora-Abzug in der Herdplatte, dann freue ich mich immer so. Es fühlt sich irgendwie so vertraut an, also als ob ich mich sozusagen über den Umsatz mitfreue.
Nee, man muss aber, wenn wir gerade über das Geschäftliche reden, man muss auch wissen, dass die Sponsoren auch ja jetzt schon auch Fan der Mannschaft geworden sind, aber dass man auch die Engagements speziell von den Hauptsponsoren immer wieder überprüfen lässt. Man kann die Reichweiten messen, dafür gibt es extra Agenturen und die Reichweiten aus globaler Sicht sind natürlich im Radsport schon enorm. Das ist deutlich besser als zum Beispiel wie beim Wintersport. Wintersport hat ja eher eine Reichweite im Alpenraum oder in Skandinavien. Aber Radfahren ist so ein breites Thema. Radfahren generiert auch Reichweiten in Australien, in Südafrika, in Kolumbien, in USA. Und das ist auch das, was unsere Hauptsponsoren schon schätzen, weil speziell Hans Grohe ist ja eigentlich mehr oder weniger in jedem Land auf der Erde vertreten. Und Bora, unser größter Sponsor, ist ja die deutlich jüngere Firma wie Hans Grohe. Die sind gerade dabei, global zu expandieren. Und auch da hilft das Marketingwerkzeug Radsport.
Ich finde das wirklich total interessant, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber TeamViewer, also im Grunde eigentlich eine Software für so dieses Remote Control von Computern oder aber auch von Kraftanlagen und Windkraftanlagen, die sind jetzt ja Titelsponsor von Manchester United ab nächster Saison und sind auch noch in die Formel 1 eingestiegen. Also die haben jetzt wirklich ein signifikantes Millionenpaket, ausschließlich sozusagen. Also die machen sonst kaum Marketing, aber sind einmal auf dem Trikot von Manu und sind einmal auf dem auf der Formel 1. Genau aus dem Grund, weil sie einfach sagen, sie hätten gar nicht die Manpower dazu, weltweit sozusagen überall kleine Marketing-Dependancen aufzubauen und Leute, die diese Märkte bearbeiten, sondern die nehmen dann lieber das Geld einmal in die Hand, suchen sich eine Marke oder eine Sportart, die weltweit eben eine Präsenz hat und schaffen es damit dann eben halt auf einen Schlag eine Bekanntheit zu erreichen. Das, finde ich, schafft man durch Sportsponsoren.
Ja, es ist natürlich auch uns aufgefallen, das Beispiel von TeamViewer. Und es ist eine deutsche Firma und es interessiert mich halt auch persönlich. Deswegen habe ich das Engagement sehr verfolgt und auch das Größenverhältnis mal mir angeschaut. Und das ist jetzt wirklich ein wahnsinnig mutiger Schritt von TeamViewer, weil das Ratio von Umsatz und Investment, das ist ja sehr, sehr hoch. Das ist, sucht seinesgleichen im Sportsponsoring. Und ist ein ganz mutiger Schritt. Und ich persönlich aus Eigeninteresse werde es intensiv beobachten, wie das funktioniert. Aber kann man nur gratulieren, die Jungs von TeamViewer.
Also ich habe TeamViewer Aktien gekauft. Mhm. Ich glaube ganz sicher, sobald die Trikots draußen sind, wird da was passieren. Aber gut, wir machen ja keine Anlageberatung. Wir müssen jetzt mal kurz zurückkommen zu dem Radsport an sich. Wenn man in Deutschland, Fußballnation, Leute fragt, dann werden wahrscheinlich sehr viele Männer insbesondere, aber auch wahrscheinlich viele Frauen sagen können, okay, wichtig ist irgendwie das Triple sozusagen, also man weiß, das Champions League, man weiß, wer ein DFB-Pokal und man weiß, wer deutscher Meister ist im Zweifelsfall. So, was ist so das vergleichbare Pendant im Radsport? Kann man da sagen, dass das vielleicht ähnlich ist wie im Tennis, dass es da so Grand-Slam-Turniere gibt, die man gewinnen muss? Oder was sind so die bedeutendsten Events für dich im Jahr, wo man sagt, die Sachen muss man einlochen?
Genau. Es gibt die Tour de France. Und die Tour de France, wenn man jetzt mal beim Größten anfängt, ist das Highlight schlechthin. Man muss auch als Sportfan wissen, die Tour de France ist das jährlich größte wiederkehrende Sportereignis auf der Welt. Also es, wenn man das von Reichweiten und akkreditierten Journalisten vergleicht, sind nur die Fußball-Weltmeisterschaften und die Olympiade größer. Und die finden ja bekanntlicherweise nicht jedes Jahr statt. Also die Tour de France ist wirklich das größte jährlich wiederkehrende Sportereignis. Das ist unser größtes Event, wo immer im Sommer stattfindet und wo wir auch uns drauf konzentrieren. Wenn man dann mal weiter runter geht, dann haben wir noch zwei Landesrundfahrten, die wo die gleiche Länge haben, plus minus, wie die Tour de France. Das ist einmal der Giro Italia und die Spanien-Rundfahrt. Alle drei genannten Rennen dauern über drei Wochen, sind zwischen 40.000 und 50.000 Höhenmetern und 3.500 Kilometer Gesamtlänge. Das sind sehr, sehr wichtige Events bei uns. Dann gibt es noch fünf ganz große Eintagesrennen, das sind die Monumente. Das ist einmal mit Mailand-San Remo, das erste Monument im Jahr, auch das längste mit 300 Kilometern, wirklich wird gefahren von Mailand Downtown bis an die Riviera nach San Remo. Dann haben wir die Flandern-Rundfahrt, sehr schweres Rennen, gespickt mit Kopfsteinpflaster-Passagen in Belgien. Dann haben wir das bekannteste Eintagesrennen, Paris-Roubaix, über gefürchtetes Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich. Dann haben wir ein sehr schweres Rennen in den belgischen Ardennen von Lüttich nach Bastogne und wieder zurück nach Lüttich. Und dann haben wir im Herbst das Rennen der fallenden Blätter, die Lombardei-Rundfahrt. Das sind die wichtigsten Eintagesrennen in unserem Kalender. Bis auf die Rad-Weltmeisterschaft, die findet auch jährlich im Herbst statt. Und hier wird das bekannte Regenbogentrikot vergeben. Das heißt, der, wo dieses Rennen gewinnt, die Weltmeisterschaft, darf ein Jahr im Regenbogentrikot starten. Das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, dieses Regenbogentrikot ein Jahr im Peloton zu präsentieren. Und das ist der Traum von jedem Berufsradfahrer, einmal dieses Trikot sich überzustreifen. Und neben den genannten neun Events, was ich jetzt aufgezählt habe, gibt es natürlich eine Vielzahl von Rennen, aber die haben alle nicht die Wichtigkeit, als wie die eben genannten Rennen.
Wenn ihr jetzt so ein Regenbogentrikot bei euch im Team habt, merkt ihr das im Merch-Verkauf? Also ist es dann so, dass dann die eure Trikots insgesamt mehr verkauft werden oder gibt es ein Replika sozusagen von dem Regenbogentrikot Bora Hansgrohe dann auch zu kaufen?
Ja, wir hatten ja zwei Jahre den Genuss des Regenbogentrikots in unseren eigenen Reihen zu haben. Also Peter Sagan kam ja als Weltmeister zu uns und ist 2016/17, da kam er als Weltmeister zu uns und hat dann seinen Titel nochmal verteidigt für uns. Also Peter Sagan hat für Bora Hansgrohe plus minus 700 Tage das Regenbogentrikot getragen. Und wir haben natürlich gemerkt, der Merchandising-Umsatz ging enorm nach oben, aber auch die Aufmerksamkeit. Man merkt es auch, dass die TV-Kameras bei jeder Übertragung den Weltmeister suchen. Er ist ja leicht erkennbar in dem Regenbogentrikot und ist natürlich eine tolle Sache, gell?
Der Lanzerhof ist ja auch der medizinische Partner von Bora Hansgrohe. Das heißt, jedes Jahr im Dezember kommen ja alle Rider bei uns an den Standort und wir haben so einen jährlichen Medical Check. Magst du mal unseren HörerInnen erklären, warum das wichtig ist?
Das ist zweierlei Warten wichtig und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir die neue Saison, die geht ja eigentlich schon im alten Jahr immer los, im Dezember. Da ist so bei uns der Kickoff für die neue Saison und traditionell sind wir in der ersten Dezemberwoche im Lanzerhof und gehen dann anschließend ins Südtrainingslager, meistens nach Spanien. Und einmal ist es dort eben die präventive Sichtweise, dass wir die Sportler durchchecken. Dass wir die Sportler durchchecken, wie sind sie organisch drauf, wie sind sie internistisch drauf, gibt es irgendwelche Wehwehchen, muss man irgendwo dagegen steuern. Und da hilft uns der Lanzerhof sehr mit ihrem Ärzteteam und mit ihrer Expertise da zuerst mal den Grundstein zu legen, weil wir vertreten die Meinung, nur gesunde Sportler können auch Leistung bringen. Im zweiten Step sind wir dann eben auch auf die Medizinabteilung oder auf die sportmedizinische Abteilung vom Lanzerhof angewiesen, weil hier werden Leistungstests gefahren. Und das sind diese Leistungstests, die sind oft nicht gut von den Rennfahrern im Dezember, weil sie das aus dem Kalten machen. Da kommen sie gerade aus dem Urlaub. Aber diese Leistungstests sind natürlich wahnsinnig hilfreich für uns dann für die Trainingssteuerung im Dezember und Januar. Und schlussendlich gibt es dann auch noch während der Saison immer wieder Überprüfungen, wo wir das Know-how vom Lanzerhof in Anspruch nehmen, um eben schauen, geht die Formentwicklung auch in die richtige Richtung. Und da herrscht zwischen den Experten vom Lanzerhof und unseren Experten im Trainerbereich ein enger Austausch.
Das heißt aber, du findest schon, dass im Grunde die Trainingssteuerung schon auch basierend sozusagen auf diesen Leistungsdiagnostiken dann auch stattfindet?
Das ist das Nonplusultra, weil sonst ist es ja fast wie Autofahren mit Augenklappe. Das ist Blindflug und in der heutigen modernen Sportwelt geht es ohne Sportwissenschaftler nicht. Und wir oder unser Trainerteam, unser Performance-Team ist halt sehr nah an der Basis, bringt viel Fachwissen von der Basis, pragmatisches Wissen mit ein und die Experten vom Lanzerhof eher das wissenschaftlich Labor fundierte und das ist für uns ein perfekter Match.
Kommen wir abschließend jetzt doch nochmal wieder zurück zur Tour de France. Du hattest gerade eingangs in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, für dich ist immer extrem viel Stress, nicht nur weil die Tour de France ist, sondern weil auch alle Sponsoren mit neuen Produkten kommen. Magst du dazu auch mal was sagen?
Nee, die Tour de France, wie gesagt, ist unser größtes Event im Jahr und alle sind nervös. Alle. Das geht los von der Selektion der Rennfahrer. Man muss das wissen. Man macht eine Vorselektion eigentlich schon im Januar. Da gibt es eine Longlist. Da kommen so 12, 13, 14 Rennfahrer drauf. Es dürfen aber nur 8 fahren. Und die anderen, zu denen ist man auch sehr ehrlich und sagt, du konzentrier dich auf andere Rennen, du hast keine Chance für das Tour de France Line-Up.
Okay, man weiß also schon, also die 14 Fahrer oder wie viel auch immer es sind, wissen schon, dass sie auf der Shortlist sind.
Auf der Longlist, ja. Also Longlist 14 Fahrer im Januar oder im Dezember wird die bekannt gegeben. Und dann muss ich ja dann nochmal 6 runternehmen. Und das sind natürlich schon ganz, ganz harte Entscheidungen, wo es auch dann oft mal emotional wird, weil die Tour de France zu fahren, das bedeutet halt auch für jeden Rennfahrer das Größte. Gell? Und 14 Tage vor Tour de France trifft man dann eben die endgültige Entscheidung und benennt die ersten 8. Und dieses Jahr war das für mich oder für unser Performance-Team, ich entscheide das nicht alleine, schon verdammt schwer. Und wir haben auch 2 Leute sehr enttäuschen müssen. Es war einmal Pascal Ackermann und Markus Burkhardt. Die waren eigentlich so die heißesten Kandidaten auf Platz 9 und Platz 10. Und für die tut es mir persönlich auch leid, aber es können halt nur 8 mitfahren nach Frankreich. Ja. Und das erzeugt schon einmal, ich will nicht sagen Stress, aber doch Spannung und viel Fingerspitzengefühl in der Mannschaft. Aber dann kommen auf der anderen Seite auch noch die Sponsoren, und das sind speziell die Ausrüster, die Materialsponsoren, die wo natürlich das große Sportevent Tour de France auch nutzen, um neueste Produkte zu platzieren. Gell? Zu neueste Produkte, neueste Designs und nochmal Aufmerksamkeit generieren. Unser Trikothersteller Sportful hat extra eine Kollektion nochmal gemacht jetzt für die Tour de France. Also wir kriegen komplett neu designte Trikots. Specialized, unser Radhersteller, kommt immer wieder mal mit was Neuem, wie neue Laufräder jetzt dieses Jahr nochmal. Und viel Arbeit für die Mechaniker, für die Logistik, für die Coaches, für die sportlichen Leiter, da trotz der ganzen Euphorie und der Aufbruchstimmung auch nochmal Ruhe reinzubringen in die Mannschaft. Gell? Das ist so die Wochen vor der Tour de France ist das eigentlich unser Job, trotz allem immer wieder Ruhe bewahren und die Sportler zu fokussieren und die Nebenkriegsschauplätze auch von den Sportlern fernzuhalten.
Die Entscheidung über die Fahrer, wer hat das letzte Wort?
Das letzte Wort habe ich, aber wir haben eine Kultur bei Bora-Hansgrohe, dass wir immer als Team entscheiden, und da brauchen wir auf jeden Fall eine Mehrheit. Es sind drei Leute, die wo auf Sport-Performance-Sicht entscheiden. Das ist Enrico Polschke, das ist Dan Lorang und das bin ich. Und es steht dann immer 2-1 und somit kriegt man eigentlich schnell eine Mehrheit.
Okay, ich hatte mal das Glück, mein Schwiegervater, der leider schon verstorben ist, war ein ganz begeisterter Radsportler und auch Fahrradfan, und dann hatte ich mal das Glück, mit ihm Tour de France zu schauen, und da hat er mir dann genau immer erklärt, was jetzt hier wie als Strategie gerade jetzt wie gefahren wird und warum das jetzt gerade so ist. Wenn du jetzt unseren HörerInnen hier zum Start der Tour de France, die dann sich vielleicht für das Thema jetzt mal da noch mal stärker interessieren, einen Tipp geben würdest beim Zuschauen bei der Tour de France, also gibt es da was, wo du sagst, Mensch, acht mal da drauf, dann wird es noch spannender?
Ja, man kann, wenn man genauer hinschaut, schon Strategien erkennen. Und man muss aber auch wissen, es starten 22 Mannschaften bei der Tour de France, und nicht jede Mannschaft hat die gleiche Strategie. Das heißt, es werden sich 5, 6 Mannschaften, vielleicht auch 10 maximal, um den Gesamtsieg konzentrieren, weil die Hälfte des Feldes ist auch realistisch, dass sie keine Chance haben für den Gesamtsieg. Die suchen sich dann andere Ziele, mal eine Etappe zu gewinnen oder mal das Trikot des besten Bergfahrers zu tragen. Und es gibt auch ganz kleine Mannschaften, die haben lang nicht die finanziellen Möglichkeiten wie wir. Die fahren nur um Aufmerksamkeit. Für die ist es das Wichtigste, mal einen halben Tag vor dem Feld in der Ausreißergruppe zu fahren und die Sponsorenlogos, wo auf der Hose stehen, in die Kamera zu halten. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber primär, wenn man jetzt wieder zurückkommt zu unserem Team, wir haben den Ansatz, das Trikot des besten Sprinters zu gewinnen. Das ist das grüne Trikot. Und da muss man möglichst auf vielen Etappen vorne reinfahren, und das ist der Job von Peter Sagan. Dann haben wir mit Wilco Keldermann einen sehr zeitfahr- und bergstarken Fahrer. Er soll möglichst in der Gesamteinzelwertung unter den besten 5 kommen. Und wenn wir dann auf dem Weg dahin, auf die beiden Ziele, wenn wir dahin arbeiten, noch eine Etappe gewinnen, dann wäre das schön für uns. Und das ist so die Strategie von Bora-Hansgrohe. Und wenn man mal die Ziele der verschiedenen Mannschaften, das kann man sich auch ein bisschen einlesen, da gibt es Fachmagazine, was so die mal, oder wenn man den Reportern auf Eurosport, die sind ja sehr tief drin in der Materie, mal zuhört, dann kann man da schon die Strategien der Mannschaften ganz gut verstehen. Aber ich bin auch da ehrlich, Radsport ist jetzt, wenn man sich mal die Übertragungen anschaut, oft mal etwas komplexer wie zum Beispiel Fußball. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich mal Zeit nimmt, dass er sich vielleicht mal auch mal eine zweite, eine dritte, eine vierte Etappe anschaut, weil erst dann entsteht ein Gesamtbild.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht, und danke, Nils.
Ralf, letzte Frage. Wie viele Kilometer machst du noch im Jahr?
Ich mache nicht immer ein Tacho drauf, wenn ich fahre, weil ab und zu will ich ja einfach mal fahren, wie ich lustig bin und schnell oder langsam. Aber ich würde mal sagen, zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer schaffe ich noch. Tut mir gut, Ausgleich. Abseits der Rennfahrer haben wir eigentlich, das freut mich eigentlich sehr, bei Bora Hansgrohe, wir arbeiten ja 70 Leute und es hat sich da so eine Kultur entwickelt, dass man gemeinsam Sport treibt, auch mal bei der Tour de France in der Früh laufen geht oder am Abend nochmal, wenn die Arbeit getan ist, laufen geht, dass man im Trainingslager an den ruhigen Tagen mal selbst mit den Mitarbeitern Sport macht und wenn es nur ein Fußballmatch ist zwischen Mitarbeitern am Abend. Aber der gesunde Lebensstil, der hat sich eigentlich durchgesetzt. Was mich wahnsinnig freut, ist, haben einige zum Rauchen aufgehört. Es wird deutlich, deutlich weniger Alkohol konsumiert wie vor Jahren noch. Also so die Health Balance hat sich entwickelt bei uns im Team, speziell bei der Betreuerseite oder auf der Betreuerseite. Die Fahrer leben ja sowieso meistens wie Asketen. Und das merkt man aber auch in den Leistungen im Beruf. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, dass wenn man sich gesund ernährt, wenn man Sport treibt, dass man einfach auch im Beruf fitter ist und leistungsfähiger ist.
Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 22 an. Hier sprechen wir mit Dan Lorang und Max Höflich darüber, wie man sich fit für die Tour de France macht. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren Sie diesen Podcast. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.